Noch ein Kaffee, den ich schlaf, tausend Fragen im Kopf. Alles neu, ein kleines Team, doch wir kriegen das hin. Baby Steps, Eltern werden für Anfänger. Schritt für Schritt, wir stolpern und wir lachen. Oh yeah. Baby Steps, jeden Tag ein bisschen leichter. Du bist nicht allein auf diesem Weg.
Hi, da sind wir wieder.
Hi, Liebes. 10 Jahre. Irre, oder?
So crazy. Diese Woche haben wir 10-jähriges Kennenlernen-Jubiläum.
Du hast das 10 Jahre mit mir ausgehalten.
Mm-hmm. Und ich finde es so krass. Den Jahrestag, an dem wir zusammengekommen sind, feiern wir tatsächlich nicht. Das war eher so ein fließender Übergang.
Wir haben uns schnell entschieden, würde ich sagen.
Ja, wir haben uns schnell entschieden. Aber den Kennenlerntag, den haben wir beide noch sehr präsent und deswegen feiern wir den. Und das ist jetzt echt schon 10 Jahre her.
Fühlt sich's für dich wie 10 Jahre an?
Irgendwie ja und irgendwie nein.
Geht mir auch so. Auf der einen Seite denke ich mir, es ist ein Jahrzehnt und wir kennen uns echt in- und auswendig, so ein bisschen Best Friends. Aber auf der anderen Seite ist es immer noch kurzweilig, macht Spaß.
Ja, ein Jahrzehnt klingt irgendwie so krass lang, oder?
Wir sind alte Menschen.
Mhm, ja. Wir sind echt alte Menschen und wie es alte Menschen so tun, machen wir keine coole Reise, kein cooles Event zu unserem 10-Jährigen, sondern wir haben beschlossen, wir pflanzen einen Baum.
Ja, wir haben jetzt das Küken, chatten deswegen nicht mehr durch die Welt und da wir aktuell eh extrem viel im Garten unterwegs sind und einfach einen schönen Spot haben wollen, an dem wir uns immer erinnern können, wie unser 10-Jähriges war, haben wir uns überlegt, wir pflanzen einen schönen Baum im Vordergarten.
Wir waren uns nur noch unsicher, welcher Baum es werden soll. Wir waren erst so in Richtung Pflaume, Zwetschge, aber da gibt es wohl so eine Krankheit und der beste Baum ist eigentlich so ein winzig kleiner und das passt irgendwie nicht zum 10-Jährigen. Jetzt müssen wir nochmal in die Baumschule gucken, dass wir was Spektakuläreres finden, was aber auch gut für die ganzen Tiere da draußen ist. Also es soll nicht einfach nur schön sein, sondern auch ökologischen Mehrwert haben.
Du bist jetzt absoluter Profi mit deiner App. Ich glaube, du kennst alle Raupen, Insekten und Vögel auswendig, die da draußen rumfliegen.
Ja, ich folge auf Instagram einem coolen Typen namens Robinga Schnögelrögel. Wer ihn nicht kennt, schaut es euch an. Es ist hier nicht gesponsert, aber eine Herzensempfehlung. Und dann bin ich auf die App NaturaDB gestoßen. Auch kein Sponsoring an der Stelle. Und da bin ich jetzt die ganze Zeit drin und überlege, welche Pflanzen im Garten ich tausche gegen ökologisch wertvollere, damit ich gegen das Insektensterben meinen Beitrag leisten kann.
Deswegen bekomme ich jeden Abend ein Kurzreferat, was deine neuen Erkenntnisse sind, welche Hecke oder welcher Busch besser ist.
Ja, also das ist gerade meine Leidenschaft. Aber bevor wir jetzt zu tief da reintauchen, wollten wir heute mit euch über eine Zeit reden, die jetzt schon ein Weilchen zurückliegt, nämlich das 2. und 3. Trimester.
Und wie wir es dort unseren Familien erzählt haben. Das war ja nicht alles auf einmal, wie ihr wisst. In der letzten Folge haben wir ja erzählt, dass wir deine Mama abgeholt haben, weil sie Geburtstag hatte.
Genau.
Und jetzt war ja meine Family noch dran. Und das war ja so und so, oder?
Ja, also wir wollten halt schon warten, bis wir das erste Trimester passiert hatten, bis wir es dann größer erzählen, weil wir einfach Angst vor diesem Verlust hatten. Und als wir es aber dann passiert hatten, haben wir gesagt, so und jetzt erzählen wir es allen. Und dann sind wir erstmal zu deiner Mama und deiner Oma gedüst, weil du da eh noch einen Job zu tun hattest.
Ich musste helfen, mein Auto zu verkaufen. Mein Papa ist ja leider sehr krank geworden vor einigen Jahren und dann musste eins der beiden Autos weg. Also haben wir uns auf den Weg gemacht in den Norden und haben gesagt, komm, wir verkaufen jetzt das Auto und helfen meiner Mama da. Und die Gelegenheit haben wir natürlich genutzt, weil meine Oma, also die Uri, die Uroma des Kükens, die wohnt ja auch im gleichen Haus und haben gesagt, wir überbringen ihnen die Frohnkunde persönlich.
Genau, wir sagen es allen beiden gleichzeitig und dann freuen die sich bestimmt wahnsinnig. In einer schwierigeren Zeit, wenn der Sohn und Ehemann pflegebedürftig wird, dann ist das ja schon nicht die einfachste Zeit und dann wollten wir so ein bisschen ja, Sonnenschein in den Norden bringen und das hat auch mega gut funktioniert, oder? Die haben sich riesig gefreut.
Das hat richtig gut geklappt. Ich erinnere mich, dass wir in der Wohnung von der Uroma waren, von der Oma unten. Und dann kam meine Mutter noch dazu. Und dann haben wir ihnen erzählt, dass wir jetzt Nachwuchs erwarten. Und beide sind regelrecht explodiert. Ja, voll schön und toll und überhaupt. Und die Uri wird jetzt endlich Uri. Das ist das erste Mal Uri geworden und die Mama das erste Mal Oma, weil mein Bruder ist ja jünger als ich.
Genau, wie bei mir auch. Wir haben beide 2 jüngere Brüder. Deswegen lagen die Hoffnungen unserer Eltern schon auf uns, weil wir ja absolut im gebärfähigen Alter sind. Und deswegen hat sich deine Mama dann auch riesig gefreut. Und deinem Papa wollten wir es dann separat erzählen, weil der ja zu der Zeit in einem Pflegeheim war.
wir haben dann im Advent meinen Dad im Pflegeheim besucht und haben überlegt, dass wir es ihm auch persönlich sagen wollen. Und es war eigentlich ein ganz schönes Setting. Wir waren dort in so einem Kaffeebereich. Das war unweit von seinem Zimmer, wo wir ihn im Rollstuhl dann hinbringen konnten. Und haben uns dann mit Kaffee und Kuchen an den Tisch gesetzt und waren eigentlich voller guter Dinge und hatten eine gute Stimmung.
Es war auch noch ein Freund von deinem Dad zu Besuch. Den kannte ich auch, glaube ich, von der Geburtstagsparty. Das war der Jürgen, gell?
Den kenne ich auch sehr gut, weil ich bin mit meinem Dad früher sehr viel Motorrad gefahren. Wir waren in den Bergen unterwegs, wir waren in Südfrankreich unterwegs. Und da war der Jürgen quasi immer ein festes Mitglied, hat immer gute Laune mitgebracht, hat am Abend mit der Gitarre gespielt und war immer als enger Freund von meinem Dad dann auch sehr oft zu Besuch im Pflegeheim. Und war auch ein Stimmungsgarant. Also wenn der Jürgen dabei war, ist die Laune immer gut.
Und dann haben wir erst so, ja, sagen wir es dann deinem Dad jetzt, wenn der Jürgen dabei ist. Aber das war dann eigentlich hat das ganz gut gepasst. Und ich hatte dann da auch jetzt keine Scheu, das vor dem zu sagen. Und dann haben wir es ihm eben gesagt, dass er Opa wird. Und du hast ihm ein Ultraschallbild gezeigt. Und dann kam irgendwie keine Reaktion.
Es war frustrierend, weil mein Dad dann so hingeraunt hat und nach unten geblickt hat und eher unfreudig war. Ihr müsst wissen, mein Dad hat damals sehr viel Medikamente bekommen. Er hatte eine Operation im Kopf, im Hirn und war dann auch sehr beeinträchtigt. Und wir haben eigentlich gehofft, wir bringen ihm so einen Erheiterungsmoment und so einen Lichtblick und so neue Energie. Und ich glaube, es war aber eher Frustration, weil er halt der Opa, der er immer sein wollte, jetzt nicht mehr sein konnte, sondern halt der Mann mit Einschränkung ist. Und ich glaube, das hat dazu geführt, dass er eher so eine Frustreaktion gezeigt hat, die uns natürlich dann irgendwie auch runtergezogen hat, weil wir eigentlich eine frohe Kunde bringen wollten.
Ja, der Jürgen hat ihn dann irgendwie noch so in den Arm genommen und gesagt, Mai, Gerd, jetzt wirst Opa, freust dich nicht. Aber da kam dann nicht viel. Also wir waren schon ein bisschen drauf gefasst, dass er vielleicht nicht perfekt reagieren wird, weil er eben diese Medikamente genommen hat, die ihn schon psychisch beeinträchtigt haben. Aber dass er so gar nicht zuckt, nicht kein einziges bisschen Freude zeigt, das haben wir nicht erwartet. Ich glaube, als wir es dann auf dem Heimweg deiner Mama am Telefon erzählt haben, war die auch überrascht. Die hatte auch gehofft, dass ihm das ein bisschen mehr Auftrieb gibt.
Wir haben das alle gehofft, aber es ist leider nicht zu ändern. Das war dann auch ein bisschen cringe. Ich erinnere mich dann noch, dass wir da gesessen sind und dann erstmal irgendwie wieder das Thema wechseln mussten, weil wir wollten das Gespräch ja fortführen.
So dann, ja gut, dann.
Genau, wer will noch ein Stück Kuchen? Also all in all war das nicht so geil.
Ja, es ist einfach nicht perfekt gelaufen. Mittlerweile freut er sich sehr darüber, Opa zu sein, muss man sagen. Also er konnte dann aus dem Pflegeheim auch wieder nach Hause kommen an Weihnachten. Und wir waren an Weihnachten auch bei deiner gesamten Family. Die Oma lädt da ja immer ein, also die Uroma jetzt mittlerweile. Die ganze Verwandtschaft ist da und da hat man dann auch schon bei mir einen Schwangerschaftsbauch gesehen.
Das war mega schön. Mein Dad hat sich dann auch zurückgekämpft, war dann zwar im Rollstuhl, aber wieder fit und fröhlicher, hat sich dann gefreut über den Enkel, der da kommt. Die Uri ist ja eh immer komplett aus dem Häuschen, die hat ja dann über den Bauch gestreichelt und ist geplatzt vor Stolz, weil ihre ganze Family, also ihre Kinder und ihre Enkel da waren und sie jetzt natürlich jedem zeigen konnte, ich werde Uri. Das war ein richtiges Bilderbuch Weihnachten.
Zumindest für deine Verwandtschaft und vor allem für die Uri. Für uns war es schon auch sehr stressig, weil es ja immer so ist, diejenigen, die die Verwandtschaft besuchen müssen, die haben dann einfach irgendwie super viel zu tun und kommen dann irgendwann wieder müde nach Hause. Und wir waren eh müde von den Tagen davor, weil wir mit der Renovierung wieder gestartet sind, die wir während der Kinderwunschzeit pausiert hatten.
Ich habe am Vormittag vom Heiligabend noch die Schränke in der Diele gestrichen.
Oh Gott, ja.
Also wir waren richtig tief in der Renovierung drin. Aber Schatz, wir haben ja dann wirklich unser Geschenk noch bekommen am zweiten Weihnachtsfeiertag.
Ja, genau. Da habe ich zum ersten Mal die dritte von unserem Küken gespürt. Und das war einfach unglaublich.
Wie ist das, wenn man von innen getreten wird? Das stelle ich mir irgendwie crazy vor.
Ja, ich habe mir das auch immer so krass vorgestellt, wenn man von innen getreten wird. Und dachte mir auch, das tut weh. Und das erste Mal spüren, das war aber wirklich so eine ganz zarte Bewegung, wo du dir dachtest, hey, das Gefühl kenne ich von meinem Körper nicht. War denn das jetzt die dritte? I'm not sure, aber das waren sie. Ich habe es dann immer wieder gespürt, es kam dann häufiger. Aber am Anfang, man kennt das ja nicht, man hat ja noch nie ein Kind im Körper gehabt. Das ist total abgefahren, aber es war wirklich ein unglaublicher Moment. Und ich wollte ja dann auch sehr schnell, dass du das spürst, aber es hat nicht so gut geklappt.
Nee, wir haben es dann immer versucht, du hast immer gerufen, Schatz, jetzt drittes Küken. Dann bin ich schnell gekommen und als ich dann meine Hand drauf hatte oder du vielleicht den Pulli noch nach oben geschoben hast, dann war es schon wieder vorbei. Ich glaube, das ging einige Wochen so, dass ich immer hingehechtet bin,
ja,
das
voll.
Immer knapp verpasst hat.
Ja, aber irgendwann sind die Tritte dann so krass geworden. Gell? Ich habe dann immer hier oben, ich halte gerade meine Hand unter meine Rippen, da habe ich dann immer so eine Beule rausgekriegt.
Das war die Lieblingsstelle des Kükens.
Ja, das hat da immer hingetreten oder den Ellenbogen hingebohrt. Ich weiß nicht, was für ein Körperteil es war, aber da war es dann schon gut spürbar, auch für dich, oder?
Voll. Es war aber irgendwie auch cool, weil wir jetzt endlich ein Feedback hatten oder du erst mal ein Feedback hattest. Das hatten wir ja vorher nicht. Vorher waren wir immer beim Arzt mit Ultraschall oder Ähnlichem und jetzt wissen wir, okay, das Küken tritt mit Ellbogen oder Knie oder was auch immer es ist, es lebt.
Ja, das war wirklich so eine coole Rückversicherung, dass alles gut ist. Und ich erinnere mich aber noch, dass es einmal nicht zu der Zeit getreten hat, wo es sonst getreten hat. Da sind wir dann beide nervös geworden und haben dann gegoogelt und da hast du, glaube ich, meinen Bauch so ein bisschen geschüttelt, weißt du noch?
Ja, ich habe das Küken wachgeschüttelt. Das ging wirklich. Das war echt irgendwie komisch, aber es hat funktioniert. Wir waren panisch, weil du normalerweise am Morgen ja immer so einen Tritt gespürt hast und dann kam keiner. Und dann, ja, sollen wir zum Arzt oder nicht? Und dann habe ich gesagt, ich glaube, dass die Hebamme uns das mal erzählt hat, dass sowas auch geht. Und dann habe ich deinen Bauch so genommen mit den beiden Händen so an der Seite auf Höhe des Bauchnabels und habe mit dem Küken gesprochen. Das habe ich ja sowieso schon immer getan. Wir haben ja immer tolle Gespräche geführt. Du durftest das ja auch immer zuhören. Und dann habe ich wirklich geschüttelt dem Unterbauch und habe mit dem Küken gesprochen und dann kurz drauf hat es getreten.
Ja.
Das war meine erste direkte Kommunikation durch deinen Bauch hindurch.
Genau, da hast du das Küken zum ersten Mal geweckt und das hat prima funktioniert. Also wenn ihr je so eine Situation haben solltet, probiert das mal aus, aber nur ganz sanft, gell? Also bitte jetzt nicht fest am Bauch rütteln.
Ja, also es war zart. Nicht, dass ihr jetzt das Gefühl habt, ich habe dich irgendwie von links nach rechts im Bett durchgeschüttelt, sondern wirklich nur so ganz zarte Impulse gegeben. Aber vielleicht nochmal ganz kurz, was passiert eigentlich im zweiten Trimester im Körper genau?
Ja, viele sagen ja, dass das beste Trimester ist in der Schwangerschaft, weil das HCG sinkt, also bei vielen Frauen lässt dann da die Übelkeit nach und die Energie kommt zurück, also man muss dann nicht mehr jeden Tag ein Mittagsschläfchen machen, so wie ich das ja auch gerne praktiziert habe. Die Plazenta übernimmt die ganze Verantwortung, also die Versorgung für das Kind, wofür ja vorher das Progesteron noch wichtig war und das ist übrigens auch der Grund, warum dann die Fehlgeburtenrate sinkt, weil dann die Plazenta eben voll ausgebaut ist. Und das Progesteron, das ja auch mal instabil sein kann, dann nicht mehr alles stützen muss. Und ab der so 18. bis 22. Woche spürt man dann eben die ersten Bewegungen vom Kind. Man kriegt einen Bauch, der immer sichtbarer wird. Also es sieht nicht aus, als wenn man so ein bisschen bloated und kriegt deswegen die Hose nicht zu oder hätte zu viel gegessen. Sondern es ist dann schon als Babybauch erkennbar, aber es ist einfach noch nicht so beschwerlich. Weil viele ja dann auch sagen im letzten Trimester, boah, und ich habe mich dann gefühlt wie so ein Walross oder so ein Nilpferd und konnte mich kaum noch bewegen. Aber das ist im zweiten Trimester nicht der Fall. Also da ist man echt noch fit. Was aber der Fall ist, ist, dass sich die Haut dehnt. Also da bekommen einige dann auch Dehnungsstreifen, manche auch nicht. Das ist tatsächlich genetisch bedingt. Also auch wenn man da ein bisschen cremt, kann man da nicht so viel dagegen tun. Ich bin da von der Genetik ein bisschen beglückt, sage ich mal.
Und wir haben fleißig geölt.
Ja, wir haben auch geölt, aber das alleine, das hätte das nicht ausgeglichen. Also meine Mama hat auch keine Dehnungsstreifen und ich habe auch keine bekommen. Immerhin, das ist ja auch schon mal was. Und die Stimmung wird auch stabiler. Also der Hormonspiegel pendelt sich dann ein und dann fühlt man sich eigentlich rundum wohl in dieser Zeit.
Im dritten Trimester geht es eigentlich sehr ähnlich weiter wie im zweiten.
Ja, zumindest bei mir. Also prinzipiell ist es so, dass der Bauch dann rapide wächst und man braucht dann einfach viel mehr Platz für den. Der Druck auf die Blase steigt und auch auf Zwerchfell und Rücken. Der Schlaf wird schwieriger und manche haben dann auch schon diese Übungswehen, die auch so ein bisschen zwicken. Und auch der Nestbautrieb setzt ein, auf den kommen wir später nochmal zu sprechen. Und deswegen fühlen sich da einfach viele müder. Mir ging es aber fantastisch im letzten Trimester, oder? Wie ist da deine Erinnerung?
Du warst mega aktiv und körperlich echt belastbar. Du hast bei der Baustelle geweiselt, du hast im Garten Hecken gepflanzt und Blumen gepflanzt. Also da kann man dir echt nicht nachsagen, dass du faul warst.
Mm-mm, wirklich nicht.
Jetzt bin ich aber schon weit vorausgeprescht mit dem dritten Trimester. Wir hatten ja im zweiten Trimester noch einen echt wichtigen Termin.
Oh ja, unseren Feinorgan-Ultraschall. Den hat uns die Frauenärztin angeraten, weil wir ja im Geburtshaus gebären wollten. Dazu gibt es nochmal eine Extra-Folge. Und sie hat gesagt, wenn wir das machen wollen, sollten wir sicher gehen, dass es keine organischen Probleme, vor allem keine Herzprobleme bei unserem Kind gibt.
Das konnte unsere Gynäkologin aber nicht selbst machen, sondern da bräuchte man einen Gynäkologen oder eine Gynäkologin mit dem sogenannten DGUM-Zertifikat.
Genau, perfekt.
Das ist ein Zertifikat, das quasi eine höhere Ultraschallfähigkeit bescheinigt.
Und da gibt es halt meistens auch nur einen Gynäkologen in der Stadt, zumindest bei unserer Größe der Stadt, der das anbietet. Und deswegen sind wir dann zu dem gegangen.
Der war richtig lieb. Das war so ein grauhaariger Opi, also war natürlich ein Arzt, aber er hatte so ein bisschen Opa-Vibes, fand ich.
Mhm. So wie so ein Opa, der im Sessel vorm Kamin sitzt und eine Weihnachtsgeschichte vorliest.
Auch ganz wenig Worte, also der war alles andere als blubberig.
Da hatte uns unsere Gynäkologin auch gewarnt. Die hatte vorher gesagt, hey, der ist total still und total ruhig. Das ist kein Anzeichen dafür, dass bei Ihnen was nicht stimmt, sondern der konzentriert sich einfach und er sagt es Ihnen dann am Ende. Also seien Sie nicht nervös, wenn er nicht viel sagt.
Das war echt ein wichtiges Briefing, weil er hat auch gar nichts gesagt. Er hat seine Zunge so nach oben geklemmt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn sich manche Leute konzentrieren, dann haben die Zunge so im Mund.
Ich hatte das
oben
gemacht, das habe ich gar nicht gesehen.
Und ist dann quasi, als du da auf Position warst, hat den ganzen Raum abgedunkelt. Ich saß dann noch so im Eck.
So hat es romantisch gemacht für uns.
Lauschig, genau. Und hat dann quasi das Küken Stück für Stück, eigentlich jedes Gliedmaßen, jeden Körperteil untersucht und hat aber nichts gesagt. Und das ging 25, 30 Minuten.
Mhm, ja, das ging echt lang. Ich dachte auch erst, er untersucht mich vaginal und war so, oh Gott, es steckt mir schon wieder ein Mann da das rein, den ich nicht kenne. Aber es war tatsächlich eine Bauchuntersuchung, was ich auch ganz angenehm fand.
Nachdem das ewig lang gedauert hat, gab es am Ende aber trotzdem eine Besprechung und er hat uns sofort Entwarnung gegeben.
Genau, er hat gesagt, dass mit den Organen alles in bester Ordnung ist, wir müssen uns keine Sorgen machen. Und er hat auch noch zu mir gesagt, Sie bekommen ein großes Kind. Und ich dachte mir so, hä? Das hat weder die Hebamme bisher gesagt, noch unsere Gynäkologin. Die haben immer gesagt, unser Kind ist total im Durchschnitt. Ganz normal, so um die 3200 Gramm haben die geschätzt, wird es bei der Geburt wiegen. Zu dem Zeitpunkt halt, das war ja noch ein bisschen früh. Aber dass jemand jetzt gesagt hätte, unser Kind wäre übergroß, oder?
Überhaupt nicht. Und wir beide sind jetzt auch keine Riesen.
Nee.
Im Gegenteil, ich bin so ungefähr 1,80, je nach Frisur.
Genau, und ich bin so groß wie Tom Cruise. Wenn ihr das jetzt wissen wollt, müsst ihr Tom Cruises Größe googeln. Also wir sind echt nicht besonders groß und deswegen war das ein bisschen überraschend. Wobei andererseits auch nicht, denn...
Ich war so ein richtiger Bomber. Also ich hatte... Es hat sich verwachsen, vorweg der Spoiler, aber ich war über 4000 Kilo schwer bei der Geburt, 4500 und ich glaube fast 60 Zentimeter lang, ich glaube 950 Zentimeter und das hätte ein Indikator sein können, aber er hat es ja auch auf die generelle Größe bezogen und nicht nur auf das Geburtsgewicht.
Mm, genau und ja, wir haben das dann mal so mitgenommen und ich dachte mir ja mal schauen, was dann Hebamme und Gynäkologin sagt und da kam es dann auch nicht mehr dazu. Was dann am Ende rausgekommen ist, erfahrt ihr in unserer Geburtsfolge. Aber bevor wir jetzt dahin abschweifen, vielleicht magst du noch mal erklären, was genau bei einem feinen Organ-Ultraschall gemacht wird.
Dieser Ultraschall wird manchmal auch großer Ultraschall oder Organscreening genannt und findet üblicherweise zwischen der 19. und 22. Schwangerschaftswoche statt. Der dauert so 30 bis 60 Minuten, so war es bei uns ja auch. Und es werden wirklich alle Regionen untersucht, also das Gehirn, das Herz, die Nieren, Wirbelsäule, Lippen, Gliedmaßen, auch die Lage der Plazenta und die Fruchtwassermenge wird gecheckt mit der wirklichen hohen Auflösung. Deshalb gibt es da auch dieses DGUM-Zertifikat. Das sind nochmal wirklich besonders gute Ultraschallgeräte. Und das Ziel ist, dass man Fehlbildungen oder Auffälligkeiten in einem sehr, sehr frühen Stadium erkennen kann und gegebenenfalls vielleicht noch behandeln kann oder sich zumindest darauf dann vorbereiten kann. Es ist keine Pflichtuntersuchung, es wird aber von vielen Ärzten empfohlen. Zum Beispiel wie bei uns, weil wir eine Risikoschwangerschaft waren, weil wir eben schon etwas älter sind oder du etwas älter bist.
Mhm.
Und da es aber keine Pflichtuntersuchung ist, wird es auch von der Kasse nicht übernommen. Das ist wieder so eine Igelleistung, liegt bei ungefähr 80 bis 150 Euro, je nach Arzt und Region. Wir hatten aber das Glück, dass unsere Kasse es übernommen hat. Und das Ergebnis, das beruhigt meistens. So war es bei uns ja auch. Es hat sich echt gut angefühlt, als wir danach wussten, nach dem sehr detaillierten Screening bei unserem Küken, ist alles in Ordnung. Und dann konnten wir eben auch in die Planung für das Thema Geburt gehen.
Ja, also ich würde sagen, auch wenn eure Kasse das nicht übernimmt und ihr aber einfach ängstlicher seid in der Schwangerschaft, so wie ich es ja auch war, dann lohnt sich das echt nochmal zusätzliche Sicherheit zu gewinnen. Also auch wenn unsere Kasse das nicht übernommen hätte, hätte ich das definitiv gemacht, weil das einfach gut getan hat zu wissen, alles top.
Ganz klare Empfehlung von uns. Also macht es, wenn ihr Ängste habt oder unsicher seid, das hilft wirklich. Es war aber auch nicht der einzige Termin, der im zweiten Trimester noch stattfand, sondern du hattest ja noch die Erfahrung der besonderen Art.
Ich musste auch noch einen Zuckertest machen. Also was heißt musste, aber die Gynäkologin hat es mir nahegelegt, weil Risikoschwangerschaft, mal wieder das übliche Thema, wenn du alt bist, dann passt gefühlt nichts mehr bei dir. Und dann habe ich diesen Zuckertest gemacht.
Und es ging dir richtig scheiße danach.
Ja.
So richtig beschissen.
Also ich habe mich gefühlt, als hätte ich einen Saurausch gehabt. und müsste jetzt am nächsten Tag komplett auskatern. Also ich habe wirklich an dem Tag nichts mehr geschafft. Ich hatte eine Kooperation an dem Tag auf Instagram. Ich habe die abgesagt und bin nur noch im Bett gelegen wie so eine Wasserleiche und habe mich nicht mehr bewegt, weil es mir so mies ging.
Erzähl doch vielleicht nochmal, wie der Zuckertest ablief.
Ja, also man geht zum Arzt und muss da nüchtern erscheinen. Man darf nicht mal Wasser vorher trinken, das wusste ich nicht, habe ich gemacht. Aber die haben gesagt, die rechnen das irgendwie raus, keine Ahnung. Und dann trinkt man quasi auf leeren Magen eine Zuckerlösung und dann wird der Blutzuckerspiegel in verschiedenen Abständen gemessen. Also direkt danach und davor eben, bevor man das getrunken hat und dann nochmal nach, ich glaube, 2 Stündchen. Also ich musste dann auch im Wartezimmer abhängen vom Arzt. Ich habe mir dann ein Buch mitgenommen und habe da gelesen. Und dann kann man quasi gucken, wie sich das Insulin verhält, ob das den Zucker im Blut abbaut und ob das alles passt oder ob eben Schwangerschaftsdiabetes vorliegt. Und mein Körper war das überhaupt nicht gewohnt.
Gut, das war ja auch ein ordentlicher Becher, oder? Das war eine große Menge.
Ja, es war eine große Menge und ich lebe ja zuckerfrei. Also ich esse einfach keinen Industriezucker zumindest. Also ich esse natürlich Obst und so, also natürlichen Zucker, klar. Ich liebe Obst. Ich habe ja die ganze Schwangerschaft über Beeren gefuttert. Aber ich esse halt keinen Industriezucker. Und deswegen ist mein Körper dann so eine Zuckerbombe überhaupt nicht gewohnt.
Das hat dich richtig geworfen. Du warst irgendwie blass, zittrig, dir war übel. Also du sahst echt, sorry, wenn ihr das so sagt, Schatz, mies aus.
Ja, ich habe auch so kalten Schweiß gehabt. Also ich würde das nie wieder machen. Das hat echt meinen Körper so gestresst. Und ich bin mir sicher, dass das auch das Küken gestresst hat. Das muss ja mitgekriegt haben, dass es mir so schlecht ging. Also würde ich echt nie wieder machen. Ich würde da, wenn ich nochmal schwanger sein sollte, so ein Blutglucose-Monitoring machen.
Was ist eigentlich der Grund? Was testet dieser Zuckertest denn genau?
Ja, wie schon gesagt, es geht um Schwangerschaftsdiabetes. Das entwickeln ja einige Schwangere in Deutschland, so ungefähr 4-9% von allen Schwangeren kriegen das. Und da gibt es aber auch viel Kritik dran, weil es eben so eine süße Lösung ist, weil die Frauen Übelkeit bekommen und weil auch die Grenzwerte international komplett uneinheitlich sind. Viele Kassen übernehmen das, meine Kasse hat das auch übernommen. Aber wie gesagt, ich glaube, es gibt sinnvollere Alternativen, um Schwangerschaftsdiabetes zu ermitteln.
Was wären denn die Alternativen, um da ein Gefühl zu haben?
Man kann einfach eine nüchtern Blutzuckermessung machen. Das ist zwar einfacher, aber auch nicht ganz so aussagekräftig. Dann kann man eben dieses Blutglucose-Monitoring machen, was ich machen würde. Also da macht man sich einen kleinen Sensor an den Arm, so ähnlich wie ein Diabetespatient, und misst da den Blutzucker über mehrere Tage im Alltag. Das zeigt ein super realistisches Bild, viel besser als so ein einmaliger Test. Oder man macht ein Ernährungsprotokoll mit Messgerät. Da kann man den Blutzucker selber messen nach den Mahlzeiten über 1-2 Wochen hinweg. Das wäre auch eine Alternative für mich. Also eins von den beiden werde ich machen.
Wichtig ist, glaube ich, immer, dass man das mit der Ärztin oder mit dem Arzt bespricht, weil es wie immer individuell ist, was die einzelne Patientin braucht. Und dann kann man halt auch von dem Standardtest abweichen, wenn es für die Ärztin oder den Arzt okay ist.
Genau, also ich kenne mich halt sehr gut aus, deswegen weiß ich, was ich da tun muss. Aber ich würde euch jetzt nicht empfehlen, das im Alleingang zu machen, wenn ihr euch nicht gut auskennt. Dann macht es bitte zusammen mit dem Arzt oder mit der Hebamme zusammen. Aber neben diesen ganzen Untersuchungen, zu denen ich ja musste, also der Terminkalender war voll, hatten wir ja, wie schon gesagt, auch zu Hause alle Hände voll zu tun, weil wir ja mit der Renovierung wieder Vollgas gegeben haben, spätestens nach Weihnachten.
Wir sind ja ins Wohnzimmer umgezogen. Wir haben unser Bett aus dem Schlafzimmer ins Wohnzimmer gebaut, genau. Neben das Sofa.
Neujahr sind wir umgezogen, oder?
Kurz nach Neujahr, ja, die ersten Tage danach. Und haben dann da quasi gehaust. Ich erinnere mich noch, dass wir in der Speis die Klamotten aufgehängt hatten. Yes. Da waren noch keine Regale drin. Und das ging jetzt abenteuerlich, aber während der ganzen Schwangerschaftsuntersuchungen, und dann hatten wir ja auch noch unseren Grisou, der damals ja, unseren Hund, der schon sehr, sehr krank war und dieses Nierenversagen hatte. Also das war wirklich viel zu viel zu der Zeit.
Ja, also es war echt heftig. Wir haben quasi den gesamten anderen Trakt renoviert, den wir im Jahr davor nicht renoviert hatten. Also Büro, Schlafzimmer, Kinderzimmer und noch so einen Raum, aus dem haben wir eine Ankleide tatsächlich gemacht, weil das immer mein Traum war. Das haben wir alles renoviert und haben währenddessen im Wohnzimmer, Esszimmer und Küche gehaust, wie du schon gesagt hast. Es war wirklich ein Hausen.
Ihr müsst euch so vorstellen, dass wir dann quasi geswitcht haben. Wir haben am Anfang, als wir in das Haus gezogen sind, weil wir unser vorheriges Reihenhaus so schnell verkauft haben, komplett in dem Bereich gewohnt, den wir damals renoviert haben. Das heißt, wir mussten ein provisorisch eingerichtetes Schlafzimmer eben komplett wieder ausräumen. Und deshalb war das ein Megastress. Alle Flure voll, der Keller voll, wie gesagt, die Klamotten in der Speis, Chaos pur.
Das Einzige, was ganz gut war, war, dass unser Großzimmer gut genug war, um eine Couch und ein Bett zu umfassen. Und irgendwie war es auch ganz cool, wenn ich jetzt ehrlich bin, dann auch so im Wohnzimmer dann so zu chillen, Pasta im Bett zu futtern und dabei Fernsehen zu glotzen.
Ich glaube, wir haben die Bettwäsche alle 3 Tage gewaschen, weil immer irgendwie Pasta oder Chips oder irgendwas drauf
war. Ja, also wir waren, na, Chips habe ich in der Schwangerschaft nicht gegessen. Das, hast du
das
gegessen.
War ich, okay. Ja. Ich bekenne mich schuldig.
aber das war auch so ein bisschen so ein Teenie-Traum tatsächlich, so mal so richtig unerwachsen, wie so bei Übernachtungspartys früher als Kind, dann da im Bett abzuhängen und was zu essen und Fernsehen zu glotzen, weil wir ja normalerweise auch gar keinen Fernseher im Schlafzimmer haben. Also das verbieten wir uns, weil das soll keinen Einzug halten in unser Schlafzimmer, so elektronische Geräte. Aber in der Zeit haben wir es voll ausgekostet.
Und das bisschen Boden, das übrig war, war dann komplett mit Decken ausgelegt, weil unser Hund ja im Hundebettchen unten an unserem Bettende geschlafen hat. Und ich habe es schon angedeutet, der war schon sehr krank damals, war schlecht auf den Pfoten. Und hat dann immer nachts Wanderschaft gemacht. Und dann haben wir natürlich alle Ecken und Kanten auch noch mit Decken abgelegt. Also
damit er sich sein Köpfchen nicht anstößt. Ja, das war echt super, super schlimm. Und oh Gott, im Februar mussten wir uns dann halt auch von ihm verabschieden, weil es halt nicht mehr ging. Wir haben halt echt versucht, ihm palliativ noch ein schönes Leben zu bereiten. Aber irgendwann hatten wir das Gefühl, er hat keine Lebensfreude mehr. Er hat es nicht mal mehr geschafft, selber zu trinken. Und dann, ja.
Das war sehr, sehr schlimm, der Moment. Und ich muss zugeben, ich hatte in den Wochen und 2 Monaten, wo sich das ganze Thema aufgeschaukelt hat, schon immer so ein Zwiespalt, weil ich unseren Hund sehr geliebt habe und alles für ihn geben wollte. Und gleichzeitig hatte ich so eine irrationale Angst, dass wir mussten ja nachts 3-4 Mal teilweise aufstehen. Ich habe das schon meistens übernommen, im Winter auch mit ihm raus, dass er auf die Toilette konnte. Und ich dachte halt immer, oh nein, du brauchst eigentlich ruhige Nächte in der Schwangerschaft, damit sich das Küken gut entwickelt. Und wollte ich eigentlich schonen, das ging aber nicht, weil wir renoviert haben. Also ich war da so zerrissen zwischen den Bedürfnissen zu der Zeit.
Ja, du wolltest zum einen natürlich unserem Hund das möglichst beste Leben bieten, aber hattest gleichzeitig auch Angst um unser Kind, dass das irgendeinen Schaden davon nimmt. Also es war nicht so schön. Und ja, wie gesagt, irgendwann ging es nicht mehr. Wir hatten eigentlich gehofft, dass er irgendwann von selber einschläft, aber er hat es nicht geschafft. Und wir wollten ihn dann nicht länger leiden lassen. Haben dann mit dem Tierarzt gesprochen, der ist dann zum Glück auch zu uns nach Hause gekommen und der hat auch gesagt, das war die absolut richtige Entscheidung. Das war kein würdevolles Leben mehr.
Würdevoll ist ein tolles Wort, das war nicht schön, aber so am Ende würdevoll. Und dann war es eine schwierige Zeit in den ersten 2 Februarwochen, aber wir haben uns dann, als es Richtung März ging und die ersten Frühjahrs-Sonnenstrahlen auch kommen, dann eigentlich ganz gut berappelt wieder.
Ja, aber es war generell schon eine belastende Phase für mich. Also die Bauarbeiter im Haus, der Lärm, der Dreck, der kranke Hund, dann das Abschiednehmen vom Hund. Also da habe ich schon gut Stress gehabt, war wahrscheinlich nicht ideal für mich. Und was ja auch noch hinzukam, war, dass ich ja dann so einen krassen Nestbautrieb entwickelt habe und der Trakt einfach nicht fertig geworden ist.
Fluch und Segen, weil der Nestbautrieb war auch deine Rettung, weil das hat dich am Ende eisern durchhalten lassen. Das alles zu erdulden, die Handwerker, den Lärm, den Dreck, weil
das
du ja,
stimmt, ja
am Ende ein Ziel hattest, das Zimmer fürs Küken möglichst perfekt, möglichst frühzeitig fertig zu machen, dass es cozy, schön und einfach perfekt ist.
Ja, und ich wollte natürlich auch das Schlafzimmer schön haben, damit wir einen tollen Rückzugsort haben, wenn ich dann im Wochenbett bin. Also das wollte ich mir auch machen. Also Kinderzimmer und Schlafzimmer waren ganz oben auf meiner Nestbau-Prioritätenliste.
Ich glaube, dein Pinterest-Account ist zu der Zeit explodiert. So viele Vorlagen und Ideen, wie du da gesammelt hast zur Einrichtung und deinen Pinnwänden. Aber der Nestbautrieb, hat der wirklich einen wissenschaftlichen Hintergrund?
Ja, total. Das ist hormonell getriggert und kommt im 3. Trimester dann vor. Es steht im Zusammenhang vermutlich mit dem Oxytocin und dem nahenden Geburtstermin. Also der Körper spürt das irgendwie und man hat einfach Bock, die Umgebung vorzubereiten, alles zu organisieren, sauber zu machen, damit man eine sichere Umgebung für das Neugeborene schafft und auch sich selber einfach dann so ein bisschen zurückziehen kann, wie die Katze im Karton, die sich dann da einkuschelt.
Deswegen war dir ja eben wichtig, dass eben genau die relevanten Räume, wie das Kinder- und das Schlafzimmer, dann auf jeden Fall fertig und wohlfühlig sind.
Ja, und wie du schon sagst, also ich bin da dann super gern auf Pinterest unterwegs und hole mir dann da Inspiration und habe mir da ganz viele schöne Dinge ausgedacht, wie wir das machen und bin da unter anderem auch auf was ganz Cooles gestoßen, nämlich auf Kalkfarbe. Ich wollte dann alles mit Kalkfarbe streichen.
Aber nicht nur aus optischen Gründen, sondern auch wegen der Wohngesundheit, oder?
Ja. Genau, da hast du ja dann so ein bisschen gestruggelt, auch mit der handwerklichen Seite der Kalkfarbe.
Ich sag's euch, die sieht am Ende toll aus und ist gesund, aber es ist ein, boah, ich weiß nicht, ob ich das Wort im Podcast sagen darf, ein Scheiß, die anzubringen.
Natürlich, wir reden hier so, wie wir in echt reden.
Das ist ein richtiges Geficke, weil du nicht, du wolltest es so. weil das wird nicht gerollt oder gepinselt, wie man es von Dispersionsfarben kennt, sondern das wird mit so Langhaarbürsten in Waben kreisförmig aufgebürstet und dann Schicht für Schicht gelegt. Und diese Farbe kann man nicht korrigieren. Wenn man zu lang bürstet, dann wird es so glänzend und die Oberfläche verschließt sich. Bürstet man zu wenig, wird es zu fleckig. Dann sieht es aus wie bei so einem, gepunkteten Teppich. Also wir haben da echt, glaube ich, 2-3 Mal immer neu begonnen, wieder neu grundiert weiß, um dann wieder zu bürsten in 3 Durchgängen, bis endlich die Farbkombination so war, dass es dir gefallen hat.
Ja, ich war da tatsächlich sehr streng, aber ich finde, also wenn du dich jetzt hier umschaust, wir sitzen gerade in unserem Büro, das auch mit Kalkfarbe gestrichen ist, es sieht doch einfach wunderschön aus.
Ja, es hat so den Vibe wie, ich weiß nicht, ob ihr diese Finkas kennt im südeuropäischen Raum.
Ja.
Das ist dann so, wir haben das ja in verschiedenen Farben, wir haben so beige, so grünlich im Kinderzimmer und das wirkt immer sehr natürlich. Es ist nicht so eine künstliche Farbe, ich weiß nicht, wie ich es besser beschreiben
genau,
kann.
Genau, bei der künstlichen Farbe hat man so das Gefühl wie so Nagellack vom Finger, man kann die so an einem Eck greifen und runterziehen und so wirkt es einfach viel natürlicher und es hat natürlich auch einfach gesundheitliche Vorteile. Vielleicht magst du die mal kurz erklären?
Kalkfarbe ist natürlich, wie es schon vermuten lässt, und es ist diffusionsoffen und antimikrobiell. Es reguliert dadurch die Feuchtigkeit in der Raumluft richtig gut und es ist auch extrem schimmelvorbeugend. Es hat natürlich keine Lösemittel drin, es ist wirklich nur in Wasser gelöst und keine VOCs. Das sind sogenannte flüchtige organische Verbindungen. Und genau deswegen ist es extrem sinnvoll in Kinderzimmern, weil die Babys eben da viel Zeit am Boden verbringen und dann auch mal zur Wand robben oder kriechen und dann mal hinfassen oder auch mal abschlecken. Ja, ist ja alles schon passiert, auch bei unserem Küken. Und auch die Raumluft, die man einatmet, ist dann quasi komplett schadstofffrei.
Ja, wir haben es ja nicht nur im Kinderzimmer gemacht und im Schlafzimmer, sondern auch in der Küche. Und das ist echt richtig geil, oder?
Jetzt, wo ich weiß, wie ich es auftragen kann. Also ich werde vielleicht auch ein Nebengewerbe anmelden, weil mir überlegt.
Weil nach, also wenn ihr jemanden braucht, der es für euch aufträgt,
genau, schreibt uns eine Mail. Nach 2-3 Räumen hat man es dann auch echt im Handgelenk. Und dann haben wir gesagt, komm, das machen wir auch in den anderen Räumen. Das sieht echt toll aus.
Ja, aber ich habe schon auch fleißig mitgeholfen beim Streichen, oder? Du hast das jetzt nicht komplett allein gemacht, weil ich durfte ja auch. Normale Farbe dürfte man ja auch nicht streichen wegen dieser ganzen Dämpfe. Aber Kalkfarbe war ja absolut unproblematisch für mich.
Du warst mit riesigem Bauch auf der Staffelei gestanden, wo ich schon echt ein bisschen Sorge hatte, wenn du jetzt runterfällst.
Hat dir nicht so gefallen?
Nee, überhaupt nicht. Und hast da wirklich mitgestrichen. Also das Props an der Stelle. Da hast dich echt durchgekämpft.
Ja, weil ich war halt super motiviert, das alles fertig zu kriegen und es hat mich total glücklich gemacht zu sehen, wie das Zimmer für unser Küken immer schöner wird und deswegen hat das einfach, ja, mich motiviert.
Bei dem Nestbetrieb konntest du nicht stillsitzen.
Nee, und dann habe ich auch noch das Beet quasi vorm Zimmer von unserem Küken gejätet, weil wir da ja ganz viele Blumen hatten und das wollte ich einfach schön machen.
Ich glaube, die Nachbarn waren besorgt. Sogar die haben dich gefragt, ob du mit dem großen Bauch zurechtkommst.
Ja, ob ich mir sicher bin, dass ich mit dem Bauch noch Gartenarbeit machen will, hat mich mein Nachbar gefragt. Und habe ich gesagt, ja klar, wieso? Schwangerschaft ist doch keine Krankheit. Ich fühle mich fit, ich habe Bock, mich zu bewegen. Dann bewege ich mich auch. Also bis zuletzt. Also ich glaube sogar am Tag vor der Geburt habe ich noch was im Garten gemacht.
Du hattest da wirklich keine Probleme, gell? Also Wassereinlagerungen oder irgendwelche Gelenkschmerzen waren bei dir gar nicht da?
Nee, überhaupt nicht. Ich glaube, das hing einfach damit zusammen, dass ich mich die ganze Schwangerschaft über gut ernährt und bewegt habe. Und auch natürlich, dass es jetzt nicht im Hochsommer war. Da kämpfen ja einige Frauen auch noch mal mehr. Aber also bei mir ist da nichts angeschwollen. Ich hatte noch genau die gleichen Gelenke, wie ich sie auch vor der Schwangerschaft hatte, oder? Also da, ich habe keine dicken Finger oder sonst was bekommen. Überhaupt nicht. Also ich glaube schon, dass der Schlüssel dazu auch ist, dass man sich einfach bewegt, aktiv bleibt und auch auf die Ernährung achtet.
Wie ist da eigentlich die wissenschaftliche Lage? Darf man sich im 3. Trimester noch voll austoben?
Ja, also moderate Bewegung ist sogar ausdrücklich empfohlen. Auch im 3. Trimester kann man das wunderbar machen. So Dinge wie spazieren gehen, haben wir ja auch gemacht. Schwimmen, Yoga, auch Fahrradfahren, wenn das mit Bauch noch geht. Das ist alles mega gut verträglich und man kann da den Beckenboden stärken, den Schlaf verbessern und hat auch weniger Rückenschmerzen. Denn ich muss sagen, das war das Einzige, was mich im 3. Trimester schon ein bisschen belastet hat, war so das Thema Rücken, auch das Liegen, weil du darfst ja dann nur noch auf der Seite liegen, nicht mehr auf dem Bauch. Ich bin ja auch eine Bauchschläferin. Das war für mich dann immer ein bisschen unangenehm, immer nur auf der Seite zu pennen mit meinem Kissen.
Auch Sex ist ja noch voll okay, oder?
Ja, Sex wird dann sogar wieder empfohlen, wenn es in Richtung Geburtstermin geht, dass man das Ganze ein bisschen anregt. Haben wir auch probiert, mehr dazu in unserer Geburtsfolge. Aber das kann man ruhig machen. Was man halt nicht mehr machen sollte, ist so krasser Sport, der super intensiv ist oder Kontaktsportarten, klar, oder keine Ahnung, Skifahren. Also Dinge, bei denen man stürzen kann, die sollte man natürlich meiden, weil das ein Risiko fürs Kind sein kann. Und auch immer auf die Körpersignale achten. Also wenn man irgendwie Schmerzen hat oder Druck spürt oder kurzatmig wird, dann halt nicht und auch nicht in der Hitze trainieren. Aber Studien zeigen, dass aktive Schwangere oft sogar kürzere Geburten haben und sich auch schneller wieder erholen. Also spricht eigentlich alles dafür, ein bisschen moderate Bewegung auch im dritten Trimester zuzulassen. Und bei mir war das eben vor allem einfach die Gartenarbeit. Ich habe das geliebt, draußen zu sein.
Moderate Arbeit, aber echt viel. Du warst da wirklich jeden Tag aktiv. Und das, obwohl wir ja im dritten Trimester echt auch noch andere Themen auf der Rechnung hatten. Wir mussten noch einen Geburtsvorbereitungskurs belegen, der einmal in der Woche war, am Abend. Den haben wir ja persönlich gemacht.
Ja, aber da gehen wir auch in der Geburtsvorbereitungsfolge nochmal genauer drauf ein, auch auf so Sachen wie Epino und eben diese spezielle Diät, die ich gemacht habe. Also da kriegt ihr nochmal eine eigene Folge und auch zum Thema Ausstattung. Wir haben ja auch viele Sachen fürs Küken besorgt. Ich habe mich da sehr eingelesen, zum Beispiel auch was Klamotten angeht. Ist auch alles nicht ganz so einfach zu durchblicken. Da habe ich mir dann Listen gebaut und manche Begriffe muss man auch erst googeln. Also was ist zum Beispiel ein Schlütti oder Schüttli? Ich kann es bis heute nicht aussprechen. Du weißt wahrscheinlich gar nicht, wovon ich rede.
Ich habe schon wieder vergessen.
Ja, genau. Aber dazu machen wir auch nochmal eine eigene Folge zum Thema Ausstattung.
Auf jeden Fall haben wir gewerkelt wie die Irren und haben zum Ende des dritten Trimesters es wirklich geschafft, das Kinder- und das Schlafzimmer fertig zu bekommen. Und du warst happy, oder?
Oh ja, Gott, ich war so glücklich, dass dann alles perfekt war. Ich hatte dann Möbel bestellt und das eingerichtet und es hat alles noch schöner ausgesehen als in meiner Vorstellung. Und ich stand einfach nur drin und war selig und dachte mir, Halleluja, und jetzt kann das Kind kommen.
Unser Bett im Wohnzimmer, als Fun Fact, haben wir aber trotzdem stehen lassen. Das haben wir nicht mehr zurückgebaut.
Ja, stimmt. Also nicht nur, weil wir es geil fanden, irgendwie Spaghetti im Bett zu essen und dabei Fernsehen zu glotzen, sondern weil wir auch gesagt haben, ist doch super fürs Wochenbett. Dann kann ich sowohl da im Bett liegen, als auch im Schlafzimmer. Zum Beispiel, wenn du was kochst, wir haben ja eine offene Wohnküche, dann kann ich halt bei dir sein, auch wenn ich mich hinlegen möchte und die Couch vielleicht zu unbequem ist. Also wenn ihr Platz für ein Bett im Wohnzimmer habt, es lohnt sich wirklich, dann stellt es rein fürs Wochenbett. Das hat mega gut funktioniert in der Zeit. Also da war ich echt dankbar dafür und ich glaube, wir haben das wirklich die ersten 3 Monate mit Küken stehen lassen. Oder? Hast du es anders im Kopf?
Ich wollte es sogar noch länger stehen lassen, weil du es die ersten Wochen echt viel genutzt hast und ich ja auch am Abend zum Fernsehschauen. Aber irgendwann hat dich dann der Rappel gepackt und gesagt, hey, ich will jetzt mal unser Wohnzimmer sehen, wie es eigentlich aussieht, ja, weil du dir echt Mühe gegeben hast mit der Einrichtung. Dann habe ich mich breitschlagen lassen und habe es dann doch abgebaut und ich glaube direkt verkauft.
Ja, genau. Also dann haben wir unser Wohnzimmer irgendwann wieder zurückgewonnen und ich bin halt dann meistens ins Schlafzimmer zum Stillen gegangen. Aber auch dazu nochmal mehr.
Wenn du jetzt zurückblickst aufs zweite und dritte Trimester, was ist dir besonders in Erinnerung geblieben?
Für mich war das Außergewöhnliche, dass es mir die ganze Zeit so gut ging. Also ich habe mich eigentlich vor der Schwangerschaft auf eine beschissene Zeit eingestellt, weil ich ja im Kinderwunsch alles an Scheiße mitgenommen habe, was es so gab. Und deswegen dachte ich mir, ja, in der Schwangerschaft wird es mir bestimmt auch mies gehen und ich werde nichts hinkriegen. Und das Gegenteil war aber der Fall. Ich hatte so eine schöne und entspannte, beschwerdefreie Schwangerschaft, habe mich die ganze Zeit fit und agil gefühlt und habe Bock gehabt, Dinge zu machen, auch mit kugeligem Bauch. Und das war einfach mega schön für mich. Auch diese Zeit im Garten, die ist mir so in Erinnerung geblieben. Bestimmt wird unser Kind auch mal ein ganz gartenverbundener Mensch bei all der Zeit, die ich mit dem Kind im Bauch im Garten verbracht habe. Aber das Einzige, was mich wirklich abgenervt hat, waren die Klamotten. Mir hat ja logischerweise mit der Kugel nichts mehr gepasst und ich bin irgendwann einfach nur noch in Schwangerschaftsleggings rumgelaufen. Und für einen Menschen, der eigentlich gerne Mode trägt und gerne verschiedene Sachen anzieht und Outfits plant, war das schon ein bisschen nervig.
Du sahst aber trotzdem immer bezaubernd aus.
Dankeschön.
Ich muss aber auch sagen, nach dem ersten Trimester, das schon auch schön war und wir aber noch Angst hatten, wir haben es euch ja erzählt und Unsicherheiten hatten, hat sich das dann voll gewandelt. So das zweite und dritte Trimester war voller lustiger Momente, coolen Bildern, du mit dem Bauch beim Wandstreichen. Ich habe das Küken, wie erzählt, wachgeschüttelt. Das war einfach so richtig Schwangerschaft genießen. So sorgenfrei im Vergleich zum ersten Trimester.
Ja, du hast abends ganz viele Gespräche immer mit dem Küken geführt, gell?
Ich habe dem Küken so ein Ohr abgekaut. Ich hoffe, das habe ich nicht geschädigt dadurch. Aber es war wirklich, es war all in all einfach nur schön.
Ja, es war eine schöne Zeit für uns und ja, da kriegt man gleich wieder Lust, schwanger zu werden, wenn wir da jetzt so drüber reden.
Okay, wenn sogar du das sagst, weil du hast am Ende ja die Konsequenzen noch zu tragen.
Ja, nee, also hätte ich schon wieder Bock, wenn halt da die Geburt nicht wäre. Aber da muss man halt durch.
Jetzt sind wir tatsächlich auch schon wieder am Ende dieser Folge angekommen und werden in der nächsten Folge ein ganz besonderes Thema aufgreifen.
bei dem du ja am Anfang auch deine Zweifel hattest, wenn ich das so sagen darf.
Zweifel ist noch gelinde ausgedrückt, ich war echt dagegen.
Ja, es geht um das Thema Geburtshaus versus Klinik. Da erzählen wir euch mal, warum wir uns für das entschieden haben, wofür wir uns entschieden haben. Wir haben ja gerade schon gesagt in der Folge, dass wir ins Geburtshaus wollten. Und was wir aber trotzdem auch in Sachen Klinik unternommen haben und was so generell die Unterschiede und Vor- und Nachteile sind, all das gibt's nächste Woche. Und bis dahin würden wir uns aber über Feedback von euch freuen. Also, wenn euch die Folge gefallen hat, wenn ihr vielleicht was von eurem dritten, zweiten Trimester erzählen wollt, wie es euch in der Schwangerschaft ging, wenn ihr Fragen habt, dann schreibt uns super gerne.
Dann danke, dass ihr uns heute wieder zugehört habt und die ganze Zeit bei uns geblieben seid. Und wir würden uns richtig freuen, wenn ihr uns wieder 5 Sterne da lasst und die Folge gerne mit Freundinnen und Freunden teilt.
Denn so können wir mehr Menschen erreichen und das hilft uns bei unserer Arbeit sehr. Also vielen Dank, wenn ihr euch die Zeit nehmt, um uns kurz zu bewerten und uns weiterzuempfehlen.
Bis zur nächsten Woche. Ciao, ciao.
Tschüss.